Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hi, Henrik.
Wir haben ja im Moment die Herausforderung in Deutschland, dass insbesondere die Automobilindustrie ja doch schwächelt. Allen voran das Automobilunternehmen in Deutschland, Volkswagen. Ist das kritisch? Ja, aber wie kritisch? Wie siehst du das? Was hat das für Auswirkungen, wenn es da jetzt schwierig wird?
Oh, ich glaube, das wird schon einen Strukturwandel verursachen, weil es ist ja nicht nur VW. Ich meine, du zitierst jetzt VW, weil es irgendwie gerade dieser Tage wieder ganz oben in den Schlagzeilen ist, aber du musst ja nur auf Seite 2 blättern oder ein bisschen weiter runterlesen. Und da sind dann Bosch und die Zulieferer. Und ich kriege das ja auch bei meinen Beratungsthemen, die ich mache, ganz häufig mit. Es gibt gerade ganz viele Unternehmen, die ganz erhebliche Probleme bei uns haben. Also das ist gerade wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Und ich glaube, das ist sehr problematisch.
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt ist es jetzt erstmal wieder markt- oder marktpolitisch. Jetzt, wenn wir bei Volkswagen mal bleiben oder bei der Automobilindustrie in Deutschland, die ja nun mal sehr stark ist, ne? Wir haben noch BMW und Mercedes und dann die ganzen Tochterunternehmen, die noch dazugehören. Wir haben die ganzen ausländischen Automobilhersteller, die dann in Deutschland produzieren, wie Opel, die ja mittlerweile, glaube ich, französisch sind die jetzt, ne? Glaube ich, oder? Opel gehört zum französischen Konzern. Ford-Werke, die sind ja bei uns hier auch in der Nähe, die dann ihre Werke zumachen.
Du nennst jetzt hier die erste Reihe. Da ist ja noch, also da sind ja tausende von Zuliefererunternehmen dahinter, genau. Die sozusagen ein bisschen im Schatten stehen, aber auch dort leiden.
Ja, genau. Und also ein Punkt, der Export schwächelt, das heißt also, ne, der große Markt in China scheint sich zu schließen. Die Chinesen werden immer protektionistischer, also konzentrieren sich auf den heimischen Markt. Die Amerikaner, bei denen deutet sich Ähnliches an.
Das Gleiche passieren, richtig.
Also da ist ja die Aussage, dass keine Autos importiert werden dürfen mit chinesischer Technik. Das heißt, wenn der deutsche Hersteller chinesische Technik drin hat, darf das Auto nicht in die USA. Auch protektionistisch. Wohin führt das denn dann in Deutschland / Europa? Denn also, ich meine, so Automobilkrisen oder Industriekrisen haben wir ja schon ein paar gehabt in der Bundesrepublik. Ich frage mich immer, wie kritisch es wirklich ist und wie viel ist so der deutsche Duktus, wir suhlen uns so ein bisschen in unserem Elend, uns geht schlecht. Kann man das aus dem Markt? Ich meine, du bist ja nah am Markt dran. Also die Zeit ist schwierig, ja, aber wie schwierig ist sie denn wirklich?
Also ich glaube tatsächlich, dass es wirklich sehr, sehr kritisch ist, weil ich frage mich, welche Industrie das große Potenzial hat, die Automobilindustrie, von der unser Wohlstand in Deutschland ja zu einem erheblichen Maß bisher abhing, was das sein könnte, was das ersetzt. In einem Land wie Deutschland fällt mir da jetzt spontan ein, das kann ja nur irgendetwas Wissensbasiertes sein. Aber da sehe ich gar nicht so viel, was da gerade nachrutscht. Ich glaube, das ist so ein, wir sind gerade kurz vor multiplen Organversagen und es gibt ganz, ganz, ganz viele Baustellen. Und ich meine, du hast eben VW als ein Beispiel genannt. Ich glaube, da wird gerade ganz plastisch, dass glaube ich, viele Menschen noch gar nicht die Tragweite verstanden haben. VW hat bewegt sich auf eine Krise zu oder ist in einer schweren Krise und sagen so, jetzt müssen wir mal ein paar Werke schließen. Das ist eine, wie ich finde, ganz normale unternehmerische Entscheidung. Und was passiert da? Ich meine, es gab auch Schlagzeilen, wo es hieß, okay, wir schnallen den Gürtel enger. Aber jetzt gibt's erstmal große Generalstreiks und die Leute gehen zu Tausenden auf die Straßen und verlangen da Jobgarantien und noch und nöcher. Irgendwo habe ich gelesen, die Zahl hat mich ganz schön umgehauen. Ich zitiere sie jetzt nur, ich kann es fast nicht glauben, dass das 100 Millionen Euro am Tag kostet, wenn solche Riesenstreiks stattfinden.
Okay.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben die Leute anscheinend noch nicht das Problem begriffen. Klar, haben die Angst um ihren Job. Logisch, ja. Aber ich glaube, damit beschleunigt man das Verfahren nur.
Ja.
Ich glaube, da muss man an den Tisch, muss miteinander reden, muss sagen, okay, wir müssen jetzt gemeinsam Lösungen suchen. Und diese Lösung kann ja in so einer Krise nur sein, dass man einfach ein bisschen günstiger zukünftig produziert. Und wenn du siehst, was in der deutschen Automobilindustrie, du weißt, ich lebe in der Nähe von Würth, dem größten LKW-Werk der Welt, das ist wirklich total krass, was die Leute dort verdienen. Ich meine, das ist toll für die Leute, aber das ist ein bisschen märchenhaft, was dort verdient wird. Und das ist in Wolfsburg ja genauso. Und ich befürchte, das wird so nicht bleiben können.
Ja, aber müsste man dann, also wenn man jetzt mal ganz hart marktliberal denkt, und da bist du ja großer Freund, dann müsste man nicht sagen, Problem ist hausgemacht, guck, wie er da rauskommt, oder ist das jetzt, wie wir das in der Bankenkrise auch erlebt haben, too big to fail? Also,
nee, das finde ich eine Katastrophe. Also du kannst ja nicht diese Kosten sozusagen irgendwie vergesellschaften. Ja, too big to fail ist eine Katastrophe, finde ich. Du kannst ja nicht sagen, okay, weil da, also das ist vielleicht was anderes in der Corona-Krise gewesen. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, das war so eine Art externer Effekt, der war ja jetzt bei keinem Unternehmen auf der Welt hausgemacht. Ja.
Ja.
Aber bei Unternehmen, die vielleicht auch ein bisschen erfolgsbesoffen sind. Solche Unternehmen erlebe ich übrigens regelmäßig in meinem Beratungsalltag.
Ja.
Unternehmen, bei denen es viele, viele Jahre super gut lief und die so ein bisschen vielleicht verlernt haben, auf Effizienz zu achten, die Kapitalbindung zu verschlanken, ein innovatives und proaktives Vertriebs- und Marketingkonzept umzusetzen. Das mussten die viele Unternehmen, denen es super gut ging, viele Jahre nicht. Und dann verlernen die das auch ein bisschen. Und dann auf einmal werden die Zeiten, bläst der Wind ein bisschen kühler. Und man guckt vielleicht auch mit ein bisschen Arroganz nach links und nach rechts. Und dann kann das ganz schnell gehen und der Zug fährt an einem vorbei. Vielleicht ist das ein Stück auch bei Volkswagen passiert, wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Denk nur an ein paar große Marken, die es in Deutschland gegeben hat, die gar nicht mehr da waren. Ich erzähle in meinen Vorlesungen, aber das kommt mir so Déjà-vu-mäßig gerade vor. Haben wir das nicht schon mal gesagt? Manchmal vom Kodak-Effekt.
Ja, ich glaube, den haben wir hier tatsächlich noch nicht diskutiert.
Ah, okay.
Aber ist ein super Beispiel. Erzähl gerne mal. Das ist, glaube ich, echt
ein Musterbeispiel. Ja, das ist wirklich ein Musterbeispiel. Ich zeige meinen Studis am Anfang einer Vorlesungsreihe, da geht es um das Thema Geschäftsmodelle und da sind so die ersten 2-3 Veranstaltungen so ein bisschen einführend. Und da würde ich auch erklären, wie wichtig es ist, sein Geschäftsmodell eigentlich permanent zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu innovieren. Und dass man sieht, dass viele Unternehmen diese Kompetenz nicht besitzen. Ganz ehrlich, weil es ja auch an Universitäten kaum vermittelt wird. Das ist schon auch ein Thema. Und dann zeige ich den Studis ein bisschen schräges Bild aus den 70er Jahren. Da ist so ein Typ, der hält eine Kamera hoch. Also es sieht aus wie eine Kamera. Das Speichergerät ist ganz offensichtlich so eine alte Kassette, weißt du, so eine Kassette, wo so ein Magnetband drin läuft.
Okay.
Und es ist eine Linse davor. Und ich frage dann immer, was ist das? Und dann fangen die Studis an rumzuraten. So richtig auf den Punkt erraten hat es noch nie jemand, aber das Bild zeigt tatsächlich, muss man mal googeln, die erste Digitalkamera der Welt, der Firma Kodak.
Okay.
Und es geht die mehr um, also das ist so die Geschichte. Ich kann jetzt auch noch nach 50 Jahren nicht beurteilen, was daran jetzt die Wahrheit ist und was so ein bisschen auch blumige Story ist, die darum entstanden ist. Aber vorstellen kann ich es mir schon, dass tatsächlich die Digitalkamera im Hause Kodak erfunden wurde. Und das schon in den 70er Jahren. Also genau, Wahnsinn, eine echte tolle Innovation, die, wie wir heute alle wissen, die Welt des Fotografierens völlig verändert hat. Aber das Geschäftsmodell von Kodak war ja damals, Kameras herstellen und vor allem Filme und Bilder entwickeln. Damit haben die Milliarden gemacht und sind ja eines der ganz großen Unternehmen gewesen. Und haben auch vielleicht aus dieser Arroganz heraus, also die haben die Digitalkamera erfunden, haben gesagt, so ein Quatsch, das wird sich nie durchsetzen, so ein Schrott. und haben es sozusagen in der Schublade verschwinden lassen. Andere Stories sagen, da wollte tatsächlich jemand vermeiden, dass eine neue Technologie zur echten Konkurrenz wird und haben es deshalb verschwinden lassen. Wir wissen heute nicht, wie es wirklich war, aber niemand nimmt Kodak als den Erfinder des digitalen Fotografierens wahr. Ganz im Gegenteil, Kodak ist heute in so Business-Model-Sprache zu einem Synonym geworden für eine verfehlte Geschäftspolitik und Innovationsverpassung. Ja? Hm. Man spricht von sogenannten Kodak-Momenten. Ja. Welche Unternehmen erleben gerade Kodak-Momente? Das können wir, da gibt es noch viele Branchen, die gerade an der Schwelle sind, vielleicht einen Kodak-Moment zu erleben. Ein anderes Beispiel ist die Firma BlackBerry, die Firma Nokia, die irgendwie jeder kennt und die alle ihren Kodak-Moment hatten, die unfassbar erfolgreich waren, Weltmarktführer teilweise, und die vielleicht auch aufgrund des Erfolgs, der auch so ein bisschen Arroganz und Überheblichkeit trägt und mitbringt, es verpasst haben, ständig kritisch mit sich selbst umzugehen, auch hart mit sich selbst umzugehen, und das Geschäftsmodell permanent zu erneuern. Das ist denen nicht gelungen, das ist BlackBerry nicht gelungen, das ist Kodak nicht gelungen, Nokia nicht gelungen, das ist Grundig nicht gelungen. Mhm. Und jetzt sind sie alle weg vom Fenster. Und ich will gar nicht zu 100% ausschließen, dass wir in ein paar Jahren zusammensitzen bei Folge 2500 von unserem Podcast und ja, uns an VW erinnern, was ja meine ganz tolle deutsche Marke war, aber was es jetzt ja gar nicht mehr gibt.
Ja, genau. Also vielleicht zum Hintergrund, ich habe gerade mal parallel das Internet bemüht. Also 1975 hat ein Ingenieur bei Kodak die erste Digitalkamera erfunden und 1978 wurde sie zum Patent angemeldet. Also geschützt haben sie das, haben auch damit Geld verdient bei Kodak, aber haben dann die Umsetzung der Technologie verpennt. Deswegen, ne, wie du sagst, die haben halt weiter auf Filme gesetzt. Ja, kennt man noch, also die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das noch. Kamera, Film einlegen und dann 36 Bilder knipsen und hoffentlich ist nichts verwackelt. Also das ist ja genau das Problem. Du hattest jetzt gerade Grundig schon genannt, das ist ein deutscher Elektronikkonzern, der dann gegen die japanische Konkurrenz ankommen musste. Tatsächlich gab es dann also Anfang der 80er Jahre die Herausforderung für die europäische Automobilindustrie, dass die Japaner auf den europäischen Markt drängten. Also allen voran Toyota, ne? Ich glaub, die sind noch weltweit die am meisten Autos verkaufen. Und die drangen damals in den europäischen Markt ein mit interessanterweise günstigen, kleinen, spritsparenden Modellen, wenn dessen die europäischen Autos und auch die US-amerikanischen auf große, spritschluckende Maschinen gesetzt haben. Erinnert so ein bisschen an die heutige Zeit mit den Elektroautos, ne, dass die Deutschen auf große SUVs setzen, also VW, BMW, Mercedes, erstmal große Autos, ich sag mal Kopie von Tesla, und dass jetzt die Chinesen kommen mit günstigen Autos und in den europäischen Markt drin. Also, wie du sagst, ne, das könnte so ein Kodak-Moment sein. Andererseits muss man sagen, also vor mehr als 40 Jahren, da kann man immer sehr schön, ich gucke immer gerne in den Archiv, Archiv vom Magazin Der Spiegel, weil die ganzen Artikel alle online sind. Da kann man das genau nachlesen. Da sieht man auch, wir haben es ja trotzdem geschafft. Also, man kann sich neu erfinden und das Ruder rumreißen. Man muss ja nur irgendwann anfangen und hoffen, dass man dann den Zug nicht verpasst hat, wie du gerade sagtest. Das droht jetzt ja gerade so ein bisschen, wenn wir so weitermachen.
Ja, und du darfst auch nicht vergessen, Deutschland hat schon jede Menge Industrie verloren. Ja? Also die Automobilindustrie ist halt präsent und damit beschäftigen wir uns oft, weil die auf den Schlagzeilen steht. Aber Deutschland hatte auch mal weltmarktführende Firmen bei Textilien, also bei Bekleidung und Schuhen. Alles weg, alles kaputt. Ja. Deutschland verliert gerade seine komplette Schwerindustrie. Ja. Stahl, Stahlwerke, sowas. Geht gerade alles weg. Und das geht ein bisschen leiser weg, weil das entweder schon passiert ist, wie bei Bekleidung und Schuhen, oder weil es nicht so konsumentennah ist, dass die Leute sich die Mühe machen, sich damit zu beschäftigen. Aber wir verlieren gerade unglaublich viel Wertschöpfung. Das, glaube ich, kann man nicht von der Hand weisen.
Ja. Und
das Problem ist auch, ich habe viel mit Maschinenbauern und Anlagenbauern zu tun. Die verlieren die Wertschöpfung an Chinesen teilweise, die gelernt haben, die in den letzten 20 Jahren auch nicht gepennt haben und inzwischen auch Maschinen herstellen, die den Job machen, vielleicht nicht so toll wie die Deutschen mit so einer Präzision und langfristigen Zuverlässigkeit, aber dafür auch unter Umständen für einen halben Preis. Da überlegt man sich das schon mal. Und in Deutschland gibt es kaum noch die wirklich relevanten Input-Faktoren. Und da ist an erster Stelle das Personal zu nennen. Wir haben überhaupt gar keinen Pool an jungen Ingenieuren, die nachrutschen, die das in 10, 20 Jahren alles betreiben könnten. Schon deswegen verlagern viele Firmen weg. Und das ist ein riesengroßes Problem für unser Land. Ich glaube, wir befinden uns tatsächlich gerade an der Schwelle, wo wir uns an den Gedanken werden gewöhnen müssen, dass die fetten Zeiten so ein bisschen vorbei sind. Wir leben gerade vom Speck. Aber der ist irgendwann weg.
Ja, ich meine, das, auch da könnte man jetzt etwas böse sagen. Jetzt sind wir gerade im Tal und da muss man sich halt neu erfinden als Unternehmen und das tut zwangsläufig weh, aber danach kriegt man wieder die Kurve, denn auch da wieder der Blick in die Vergangenheit. Ne, das war tatsächlich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die große Wirtschaftskrise, die wir hatten. Da sind wir danach ja sehr gut rausgekommen und auch in den 2000er Jahren hat Deutschland ja eigentlich ganz gut agiert und hatte ein Wachstum, währenddessen die anderen Länder sich schwer tun oder schwer getan haben. Das ist jetzt ja etwas anders. Also Europa wächst wieder und Deutschland hinkt hinterher. Aber wir haben ja trotzdem eine sehr gute Substanz oder eine gute Substanz, sagen wir mal, keine sehr gute.
Absolut, von der leben wir ja auch gerade. Die macht unseren Wohlstand gerade.
Ja. Aber dass wir es trotzdem schaffen, das Ruder rumzureißen, und auch da gebe ich dir recht, vielleicht so ein bisschen von dem hohen Ross runterzukommen und zu sagen, so, jetzt haben wir jetzt ja schon ein paar Mal diskutiert, dass wir jetzt mal wieder in die Hände spucken müssen, damit es mal wieder vorangeht und nicht zu bequem zu sein, denn auch das ist so ein bisschen, ne, meine gut, den Eindruck hat man ja auch immer, dass die junge Generation immer faul und nicht leistungsbereit ist. Ich glaube, das ist,
haben wir auch schon mal, das ist auch systemimmanent, das sagen alle
immer. Das sagen auch alle immer. Ich denke, da ist eine große Transformation einfach in jeder Generation und dann, denn ich glaube, die jungen Leute haben da schon Interesse dran, Dinge voranzubringen. Man muss halt dann natürlich auch die richtigen Anreize setzen und auch eine Perspektive bieten, dass, wenn ich was leiste, aber dann am Ende auch es mir besser geht. Ne, immer die Diskussion auch, geht es mir wirklich besser als meinen Eltern? Ne, das war in den vorherigen Generationen eigentlich immer so, dass die junge Generation immer mehr Wohlstand hatte. Und jetzt kommen wir mal an eine echte Delle bei der Wohlstandsentwicklung. Und vielleicht muss man jetzt noch 2-3 Jahre warten und dann geht es wieder aufwärts. Also aber dann müssten wir wirklich zusammenrücken und sagen, so, jetzt müssen wir auch mal die Zähne zusammenbeißen und loslegen. Und das scheint im Moment, also da aber auch politisch, nicht so richtig en vogue zu sein, sondern mehr, wie du gerade sagtest, mit den Gewerkschaften, die sagen, nee, wir wollen einfach jetzt mehr Lohn haben. obwohl die wirtschaftliche Situation schwierig ist. Klar, es ist auch alles teurer geworden, keine Frage. Lebensmittel werden teurer, Wohnraum ist knapp, wird auch teuer, Energie wird teurer. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja genug Innovationen, die wir nutzen können. Ne? Also denk nur an den Einsatz von KI. Da sind wir gerade erst am Anfang dessen, was möglich sein kann. Und da sehe ich, fehlt aus meiner Sicht so ein bisschen die Begeisterung. Und wir haben ja jetzt vor allem mit Akademikerinnen und Akademikern an der Hochschule zu tun, dass da viele dabei sind, bei den Studierenden, aber jetzt auch bei, ne, unseren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das ist super, da springe ich mal drauf, das gucke ich mal an, da mache ich mal mit. Ich habe ganz viel den Eindruck, viele sagen auch, ja, das ist ein Spielzeug und brauche ich nicht. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass diese Lust auf Innovation nicht da ist.
Ja, aber du, wir fördern das ja auch gar nicht. Ja? Also Lust auf Innovation, etwas bewegen und zu wuppen, heißt ja auch, dass wir eine Kultur hier hätten, die Leute motiviert, Unternehmer zu sein. Unternehmerische Risiken einzugehen, mit der Chance, richtig tollen Erfolg zu haben. Das wird ja bei uns gar nicht kultiviert.
Ja.
Weißt du, das ist, bei uns wollen die Leute eher Beamte werden. Bei uns gibt es überhaupt keinen richtigen Spirit, dass das richtig super cool ist, selbstständig zu sein und Risiken einzugehen und ein Unternehmen hochzuziehen. Ja? Mhm. Das ist in anderen Ländern viel verbreiteter. Das ist bei uns gar nicht so doll verankert. Und das zieht sich ja durch alle Systeme durch. Es gibt bei uns auch gar keine tolle Start-up-Finanzierungskultur.
Naja.
Ja, da stehen wir uns selber total auf den Füßen und, das ist die alte Leier, wirst du jetzt gleich sagen, da regulieren wir uns zu Tode.
Naja,
die deutsche Schwarmfinanzierungsregulierung hat die ganze Welt gelacht. Ja, das fehlt bei uns alles, wenn du siehst, wie bei uns Startups gefördert werden und mit welchem Volumina, wie viel Kapital nach Deutschland fließt. Und das wäre doch so wichtig im Bereich künstliche Intelligenz und so. Ja?
Naja.
Aber hier wird ja gar kein Kapital allokiert. Es findet alles woanders statt. Und dorthin wird auch zu woanders geht dann auch die Wertschöpfung und vor allem die zukünftige Wertschöpfung. Das ist total problematisch.
Ja, also sehe ich auch so. Was ich mich da frage, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Ist das so ein bisschen, macht mein empirisch nicht belegter Eindruck, dass jetzt die Elterngeneration, und da müssen wir uns ja auch zu zählen, vielleicht auch schon ein bisschen zu gesättigt ist am Wohlstand und die eigene Jugend dann, den eigenen Nachwuchs nicht angetrieben hat, Bock auf mehr zu haben, sondern dass da einfach in der, also auch ne, im Tagesablauf, in der Erziehung nicht klar war, du musst was leisten, sonst kriegst du aus dem System. Also auch das, das sind alles also viel sicherlich auch polemische Aussagen, aber den Eindruck, den jetzt ich so in meinem Umfeld habe, man geht ja immer auch diesen Vorwurf der verwöhnte Einzelkinder und sowas. Aber ich beobachte ganz oft, statistisch nachgewiesen, aber dass so die Generation, die jetzt eine halbe Generation hinter unserer ist, da merkt man, da fehlt so der Drive zu sagen, ich gehe jetzt wirklich mal den Extrameter. Und wir kommen ja aus dem akademischen Umfeld, bei dem man das ja echt erwarten kann. Sondern wie du sagst, da ist viel Bequemlichkeit, 4-Tage-Woche, viel Urlaub, Work-Life-Balance.
Genau.
Und wenn der Job Spaß macht und du auch erfolgreich bist und auch siehst, dass du erfolgreich bist, auch das macht ja Spaß.
Natürlich.
Da fehlt mir so ein bisschen, aber dann auch auf allen Ebenen, ne, das ist ja dann auch auf den Vorstandsebenen, wenn da der Nachwuchs kommt, obwohl das natürlich die Top-Leute sind, da ist dann viel einfach nur so Content-Creation, aber wenig Handfestes, wo man sagen kann, so das ist echte Wertschöpfung, da geht's richtig voran mit. Das ist innovativ und das will ich dann auch am Ende zu einem Geschäft ausbauen. Weil das gibt, wie du sagst, jetzt entweder Start-up, aber ich kann ja auch innerhalb eines Unternehmens eine Geschäftsidee entwickeln und dann ein neues Produkt definieren, entwickeln, Abteilung aufbauen, vielleicht sogar eine Ausgründung dann mitbegleiten. Also das geht ja auch aus einem Unternehmen heraus, was ja vielleicht sogar Kapital bereitstellen kann und ich jetzt nicht nur auf Start-up-Gelder
abgeben. Damit habe ich ja permanent zu tun. Ich habe ja ständig mit Mittelständlern zu tun, die ihr Unternehmen gern verkaufen möchten. Und der Engpass sind nicht die Unternehmen, sondern der Engpass sind die Käufer, die Nachfolger, die bereit sind, sich das zu geben. Wirklich hart zu arbeiten, persönliches Kapital da reinzustecken für irgendwas, bis man nackig ist, zu haften. die Leute sind so rar, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die findet man nicht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen kultiviert bei uns. Guck mal, bei uns werden Reiche und Unternehmer ja vornehmlich mal rasiert.
Ja.
Ja, das ist ja so die Denke, die es gibt. Das sieht man ganz oft auch so in den, naja, heute ja zum Glück nicht mehr, aber in den bis vor kurzem trendigen politischen Couleurs. Da ist es ja, naja, da müssen wir jetzt aber mal hier die Besserverdiener ein bisschen mehr beteiligen. Dabei bezahlen die ja schon die ganze Party.
Ja.
Und dass das natürlich niemanden motiviert, demnächst zu den Besserverdienenden zu gehören, oder nicht viele zumindest, also das überrascht mich null.
Naja, das ist, also.
Und das ist in USA völlig anders. Wirklich, da musst du dich mal mit welchen unterhalten. Die sind da, die haben eine 100% gegenläufige Attitüde. Das finden die Leute cool, ja. Und in den USA gibt's junge Startup-Unternehmen ohne Ende. Der ganze IT-Bereich wird ja davon dominiert, ja. Und das ist, glaube ich, das ist das Problem. Es steckt im Kern. Das ist so ein richtiger Krebs. Und ich hatte mir so gehofft, so erhofft, dass es mal so richtig rappelt in Deutschland und hier so herzogredenmäßig mal so ein Ruck durch das Land geht und so. Und du, ich bin wahnsinnig gespannt, was wir am 23. Februar sehen, ob wir nicht irgendwie die nächste Auflage von der Misere mit ein bisschen anderen Farbkombinationen erleben werden.
Ja, wenn überhaupt, ne? Also ich meine, Stand heute gehen wir wieder zurück in die Zeit von vor 15 Jahren. Das Personal ist auch weitestgehend ähnlich geblieben. Und also wenn ich mir so den einen oder anderen Schattenminister angucke, die Grünen mussten viel Kritik einstecken, weil es hieß, die haben wohl keine Berufserfahrung. Die gibt's in anderen Parteien auch.
Wir hatten da Berufserfahrung. Ganz ehrlich, wir lachen alle über Herrn Trump und sein lustiges Kabinett.
Ja, ja.
Ganz ehrlich, kann man auch ein bisschen drüber lachen. Aber da sitzen ein paar Leute, die haben schon im Leben was auf die Beine gestellt als Unternehmer.
Naja, als Unternehmer.
Und die brauchen den Job nicht, weil sie dann irgendeine Diät von 15.000 Euro kassieren, sondern die sitzen im Zweifelsfall auf 15 Milliarden und wollen das Land bewegen.
Naja, genau. Wobei, bei manchen
möchte ich sprechen, die Attitüde. Ich weiß, die haben ganz viele Ecken und Kanten. Das ne. Ich will nichts beschönigen. Ich sag nur, es herrscht ein anderer Spirit.
Über die 4 Jahre, die uns jetzt da erwarten, jenseits des Atlantiks, haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Also das wird schon spannend. Vielleicht nochmal jetzt, du sagst immer so schön, ich bin immer so der Optimist von uns beiden.
Ja, das finde ich immer lustig. Wenn ich was schwarz male, sagst du, aber Christian, woanders ist es noch viel schwärzer. Eigentlich ist es bei uns nicht so schwarz.
Ja, das Gras ist beim Nachbarn ja immer grüner. Das ist halt so. Aber wir haben ja doch schon die ein oder andere Wirtschaftskrise überstanden. Und also du bist ja nun mal Wirtschaftler, klappt das denn? Oder sagst du, das werden nochmal 3, 4, 5 oder die biblischen 7 harten Jahre, wobei eigentlich haben wir jetzt schon ein paar hinter uns. Wir können jetzt nicht sagen, wir stecken den Kopf noch weitere 4 Jahre in Sand, denn dann ist der Zug wirklich abgefahren.
Nee, also ich stecke sowieso nicht den Kopf in den Sand. Ich helfe gerade ganz konkret Unternehmen, so eine Krise zu überwinden und tue, was ich kann und versuche, Beiträge zu leisten an jeder Stelle. Aber ich bin 100%ig davon überzeugt, dass die fetten Jahre vorbei sind. Ich glaube, dass jetzt übermorgen alles schön ist und wir dann wieder auf dem Pfad des ewigen Wirtschaftswachstums uns befinden, dafür ist viel zu viel Bürokratie im Raum. Dafür haben wir viel zu wenig top ausgebildete Leute und auch viel zu wenig junge Leute, die hinterherwachsen. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich habe mich neulich mit einem Handwerker unterhalten. Der hat gesagt, Christian, ich weiß gar nicht, dessen Sohn wird einsteigen, wird das Unternehmen übernehmen. Der ist jetzt gerade 18, das ist super toll, der freut sich. Er hat gesagt, du, mir tut's richtig leid, ich weiß gar nicht, wie der das später mal machen will. ich lebe heute von den Vorarbeitern, die sind so alt wie ich. Und die sind jetzt nicht mehr am Arbeiten. Die sind nur noch damit beschäftigt, zu gucken, dass die zahlreichen, im Prinzip nur angelernten Leute, die irgendwo aus Osteuropa oder so kommen, die wir ja auch dringend brauchen auf dem Bau. Das ist ja wichtig, ja. Aber ja, die haben halt alle nicht den Job so gelernt, dass er nach deutschem Regelwerk und DIN und so weiter ohne Probleme ausgeführt werden kann. Ja. Deswegen musste dem Team immer einen daneben stellen, der genau weiß, wie man da die Kelle führt, damit es nachher alles regelgerecht ist. Und er sagt, wenn die mal weg sind, wer soll's machen? Er hat überhaupt gar keine Ahnung, weil das sind ja auch gar keine da, die ausgebildet sind. Da fehlt eine ganze Generation, erzählt er mir. Er sagt, er weiß nicht, wie das funktionieren soll. Er ist eigentlich froh, dass er, wenn es soweit ist, dann weg vom Fenster ist. Aber sein Sohn tut ihm leid.
Naja, klar. Das
und ist das Problem ändern wir doch gar nicht. Das Problem ist da.
Naja. Ich meine, auch da denke ich vieles jetzt nicht im Handwerk, denn da wird uns, weiß ich, die KI wenig helfen können. Wobei ich mir manchmal denke, also die viele Handwerker könnten sicherlich stark von einer besseren Organisationsstruktur profitieren, sage ich mal so. Ich glaub, wenn du als Handwerker gut organisiert und strukturiert bist, dann bist du schon deutlich besser als die meisten der Konkurrenz. Wenn ich sehe, wie oft hier das mit Terminvereinbarungen nicht klappt. Ähnliches Beispiel ist halt, ne, versuch mal, einen digitalen Termin beim Arzt zu machen. Also ich suche mir nur noch Ärzte raus, bei denen ich den Termin im Internet ausmachen kann. Das ist ganz einfach und geht, aber da sind, weiß ich, nur 10% der Ärzte hier aus der Region gelistet. Mhm. Alle anderen muss man klassisch anrufen. Ich denke, warum? Ja. Weil so solche Sachen kann natürlich jetzt die Digitalisierung eine KI sicherlich sogar noch besser machen. Auch da wird sich sicherlich viel verändern. Aber da musst du natürlich dann auch Leute haben, die wieder richtig gut ausgebildet sind oder Produkte, Dienstleistungen definieren, die dann auch für diesen Handwerkermarkt funktionieren und nicht nur versuchen, KI in Autos oder sonst irgendwo reinzustecken. Das ist also eigentlich ja eine super spannende Zeit, weil wir ja eigentlich am Anfang von zwei großen Revolutionen stehen, nämlich einmal KI und dann Energiewende in Bezug auf den Klimawandel. Also wir können ja so viel gestalten und sagen, wenn dann unsere Kinder in Rente gehen, können die sagen an ihre Kinder, unsere Enkel, pass mal auf, und ich war dabei, ich habe den Planeten gerettet. Sagt mal, bedankt euch mal bei uns. Also das ist jetzt ja, das werden ja nicht mehr wir beide machen, das macht ja die nachfolgende Generation. Und ganz ehrlich, wie geil ist das, wenn du da einen entscheidenden Beitrag leisten kannst mit einer kleinen oder großen Idee? Also das ist doch eigentlich super spannend.
Das empfinde ich auch als ein großes Privileg, muss ich sagen. Ich selber, du weißt, ich bin in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe so als junger Erwachsener die Wende erlebt. Oder als Jugendlicher eher, ja, aber ich erinnere mich noch dran, da habe ich einen historischen Umbruch erlebt, das war mega cool. Wir haben bewusst erlebt, wie Computer so in unseren Alltag gezogen sind. Ich weiß noch, mir hat vor Jahren mal einer erzählt, bei einem Automobilzulieferer, dass es bald keine Knöpfe in Autos mehr geben wird, weil man sowieso alles nur noch am Bildschirm einschaltet. Also wirklich, da habe ich wirklich ein bisschen geschmunzelt. Weil ich gedacht habe, naja, ob wir das noch erleben? Heute ist es normal. Das ist total cool, was wir für technologische Veränderungen und Innovationen erleben. Und jetzt schon wieder, ja, künstliche Intelligenz, ich denke, die wird ganz schön viel auf den Kopf stellen. Das ist ein tolles Privileg. Das macht ganz viel Spaß. Hoffentlich reißt uns das aber auf einer anderen Seite nicht irgendwo hin, wo wir dann sozusagen am Rand stehen und den Profit, das alles, was man davon hat, ja, das Geld, was damit verdient wird, wo ganz anders stattfindet. Das macht mir ein bisschen Angst.
Ja, also die Sorge habe ich auch. Vielleicht da zum Abschluss, ich habe jetzt letzte Woche, wobei letzte Woche ist falsch, das ist ja jetzt ja schon in der Weihnachtszeit, aber jetzt vor den Weihnachtsferien hatte ich in einer Vorlesung bei mir in der Energieinformatik, da müssen die lernen die einmal Programmieren und auf der anderen Seite Grundlagen Energietechnik. Deswegen ganz spannend, weil da Informatikstudis drin sitzen und die Energietechnikstudis, also zwei unterschiedliche Gruppen, die die andere Fachdisziplin quasi nicht kennen. Und die sind jetzt in gemischten Teams und müssen dann so kleinere oder mittelgroße Programmieraufgaben lösen. Ich hatte jetzt eine Aufgabe, da habe ich gedacht, ach komm, die ist ein bisschen umfangreicher. Da sollten sie, also die Aufgaben sind schon relativ einfach, Photovoltaikanlage, es gibt eine Fabrik, da müssen sie denn die Stromlast modellieren über ein Jahr und sie müssen noch einen Batteriespeicher integrieren. Und also Aufgabenstellung war jetzt das zu programmieren. Jetzt mit schon etwas komplexeren Programmiervorgaben das umzusetzen. Und da habe ich gedacht, ja komm, das ist aber schon aufwendig und das ist auch neu für die meisten. Die können die Programmierumgebung so noch gar nicht. Ich gebe denen eine Woche Zeit. Die anderen Programmieraufgaben hatten sie nur 3 Stunden Zeit. Da habe ich gedacht, komm, mal eine Woche. Mal ausprobieren, wie es so geht. Und ich hatte eine Gruppe, die hat ganz konsequent die KI benutzt und gemeinsam, also die waren dann ne, zu zweit mit der KI zu dritt, haben dann zu dritt innerhalb von 3 Stunden das Problem gelöst. Da habe ich gedacht, Kacke? Wieso? Doofe Aufgabe, war zu einfach. Denn die Lösung wird natürlich jetzt die Runde machen und ich kriege eine Musterlösung dann jetzt mehrfach abgegeben. Aber auf der anderen Seite, wie spannend, dass die es geschafft haben, mit der kurzen Erfahrung, die sie mit der KI jetzt haben, trotzdem in der Lage sind, das Problem zu lösen. Da kann man jetzt sagen, ach, das ist nicht gut und das muss man doch selber können. Und nee, ich bin der Meinung, das nicht. Und auch die mussten ein bisschen tricksen, bis sie dann die KI dahin hinbekommen haben, wo sie hinhaben wollten. Aber das fand ich wirklich also ermutigend, dass die das auch schon ohne meine Unterstützung haben. Nur gesagt, wenn ihr KI wollt, dann setzt sie ein. Viel Spaß dabei. Und die haben es in 3 Stunden hingekriegt. Ich war wirklich baff. Und das hat mir gezeigt, geil. Also aus denen kann wirklich was werden, weil die verstanden haben, wie sie dieses Werkzeug intelligent einsetzen können in einem geschützten Rahmen. Und wenn die das jetzt weiter verfolgen, dann werden die ihren Weg gehen und das in die Unternehmen tragen, da auch Widerstände treffen und dann aber trotzdem dieses Unternehmen voranbringen, was dann konkurrenzfähig ist. Also das fand ich super spannend. Da hat mich richtig gefreut, dass das ohne professorale Begleitung geklappt hat. Genau so muss es ja laufen. Ja, also von daher macht das mir Hoffnung, dass aus unseren Studis das werden kann. Und die gibt es natürlich dann überall an den Hochschulen. Das wird, glaube ich, klappen. Aber es werden noch ein paar zähe Jahre. Das sehe ich auch, glaube ich. Aber gut, kriegen wir hin. Von daher jetzt zum Abschluss in der Weihnachtszeit. Das Fest der Hoffnung. Nehmen wir das mal so als Ausblick auch fürs neue Jahr und es kann nur besser werden.
Ja, hoffentlich.
Gut, alles klar. Dann, Christian, besten Dank.
Sehr gern. Dass du
wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, Henrik. Tschüss.
Ciao. Ja, vielen Dank an Christian. Nächste Woche kommt dann die verschobene Folge. Es geht um die Perspektiven für die Energiewende. Wir werden uns mal ein paar Studien anschauen, die sich mit der Energiesystemtransformation beschäftigen, also wie müssen wir unser Energiesystem umbauen. Allen voran natürlich dann das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme aus Freiburg. Aber es gibt auch ein paar andere Studien, die ja, zu ähnlichen Ergebnissen kommen oder zu unterschiedlichen. Das, wie gesagt, dann nächste Woche. In 2 Wochen geht es dann wieder weiter mit Christian Kamlott und den angekündigten Jahresrückblick, der kommt dann in 3 Wochen, was gar nicht so problematisch ist, denn dann sollten ein paar mehr Daten vorliegen. Dann sind wir schon im Januar und ich denke, dann haben wir ein paar validere Daten, um den Blick zurückzuwerfen auf das Energiejahr 2024. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.